Wie heißt du?
Kim.
Was hast du beruflich gemacht und was machst du heute?
Ich habe ein Masterstudium in technischer Biologie, habe aber dieses Studium so ein bisschen über Bord geworfen und habe tatsächlich noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt mittlerweile als Coach, aber auch als Moderatorin, als Buchautorin, ja, und auch als Turntrainerin unterwegs.
Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Was war bzw. ist beim Turnen dein Lieblingsgerät?
Ja, schon der Stufenbarren, aber auch der Boden.
Hast du ein Haustier?
Nein. Also außer diese Spinnen, die irgendwo vielleicht in der Ecke rumschwirren, wenn sie nicht dazu zählen.
Dein Lieblingssport abgesehen vom Turnen?
Ja, Sport, wenn man das als Sportart bezeichnet, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Yoga, aber ich habe jetzt nicht tatsächlich keine Lieblingssportart. Ich mache Sport, aber ja, Laufen finde ich jetzt nicht irgendwie kein Lieblingssport. Vielleicht ein bisschen die Gewichte durch die Gegend schubsen. Das zählt, vielleicht, wenn das auch noch ein bisschen zählt.
Okay. Mit welcher Person würdest du dich gerne mal zum Abendessen treffen?
Ich würde gerne mal mit Michelle Obama an einem Dinner teilnehmen.
Kür oder Pflicht?
Kür.
Buch oder Film?
Ich glaube eher Buch.
Welches Emoji benutzt du am häufigsten?
Das da.
Ich müsste es, glaube ich, sagen. Ne? Man sieht es ja nicht. Sie hält mit den Händen das Herzchen.
Stimmt, ich habe genau.
Ja.
Deine erste Erinnerung an Olympische Spiele?
Ja, wenn ich ehrlich bin, schon irgendwo 2008 dann, Peking. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie... Ich muss mich korrigieren. 2000. Sydney. Sydney, genau. Da kann ich mich dran erinnern, dass es die gab und dass ich, glaube ich, das ein oder andere ein bisschen gesehen habe. 96 Atlanta, glaube ich, habe ich so nicht mitbekommen.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes rund um eine mögliche deutsche Olympiabewerbung. Mein Name ist Ninia Lagrande und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. An meiner Seite ist wie immer Felix Loch, normalerweise im Eiskanal unterwegs, aber für die nächsten paar Monate tauscht er den Schlitten gegen das Podcast-Mikrofon ein. Felix, schön, dass du da bist. Auch wenn der Sommer hier in Deutschland so langsam beginnt, erzähl mal von deinem Winter. Wie war deine Saison und wie groß ist bei dir eigentlich schon die Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand-Cortina?
Ja, hi Ninja, du, ich freue mich erstmal schon mal riesig auf die Folge heute. Ich glaube, die wird mega lustig und interessant und spannend einfach. Meine Saison, ich glaube, kurz und knapp, am Ende kam eine WM-Medaille raus, Platz 2 bei der WM in Whistler. Das war das große Ziel, eine Medaille zu machen. Das hat funktioniert. Die Saison über, okay, Gesamtweltcup ist Platz 3 rausgesprungen, muss ich am Ende sagen, okay, mega happy. Aber das eine oder andere Rennen hätte... ja, mal ein bisschen besser sein können, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, in Richtung Cortina passt alles soweit. Ich freue mich schon mega, muss ich einfach sagen. Cortina, ja, ich war schon öfters dort, einfach so auch zum Urlaub machen, Berg gehen, einfach so zum Sport machen. Es ist endlich, ich sage immer wieder, irgendwo Olympische Spiele, für mich zumindest, wo ich sie sehe, irgendwo in den Alpen, in den Bergen, Winter, Schnee, die Leute können was mit Sport anfangen. Deswegen, also ich freue mich riesig und ich glaube, es wird in Italien, es werden sensationelle Spiele. Ich habe es jetzt erst in Paris erlebt, also auch mehr oder weniger, in Europa. Jetzt sind wir wieder in Europa. Ich glaube, das wird richtig geil und ja, ich freue mich auf Februar 26, wenn wir dann ja die Olympischen und dann danach die Paralympischen Spiele haben.
Ja, also während Felix schon die Olympischen Spiele im nächsten Winter im Blick hat, schaut der DOSB noch ein ganzes Stück weiter in die Zukunft, genauer gesagt auf den Zeitraum zwischen 2036 und 2044. Denn der DOSB möchte die Olympischen und Paralympischen Spiele wieder nach Deutschland holen. 2036, 2040 oder 2044 soll es soweit sein, dass die besten Athletinnen und Athleten der Welt bei uns zusammenkommen. Aktuell ist der DOSB in der Entscheidungsfindung, welche Stadt dann das Zentrum der Spiele sein soll. Berlin, München, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region wären das sehr gerne und arbeiten ihre Konzepte zurzeit aus. Im nächsten Jahr, 2026, wird der DOSB dann entscheiden, welche Stadt für Deutschland ins internationale Rennen gehen wird. Bis dahin begleiten wir die Olympia-Bewerbung in unserem Podcast und sprechen auch heute wieder über die Vision Olympia in Deutschland. Über Chancen, Herausforderungen und darüber, wie ein neues Kapitel olympischer Geschichte in Deutschland aussehen könnte.
Ja, und ganz klar, das machen wir nicht wie gewohnt nur zu zweit, sondern wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Kim Bull bei uns. Kim ist mehrfache Olympiateilnehmerin, langjährige Leistungsturnerin und engagiert sich ganz klar im deutschen Spitzensport. Mit ihr blicken wir nicht nur zurück auf ihre beeindruckende Karriere, sondern vor allem nach vorne. Was wünscht sie sich für eine mögliche Bewerbung Deutschlands? Und wie könnte uns Kim in ihrer neuen Rolle als Athletenvertreterin womöglich helfen, dass wir die Spiele am Ende wirklich hier in Deutschland haben? Schön, dass ihr alle dabei seid und herzlich willkommen, Kim Bui.
Hallo Ninjan, hallo Felix. Ich freue mich auch sehr, heute mit an Bord zu sein. Vorweggenommen, Felix, ich freue mich auch auf die Winterspiele, weil es sind meine ersten Winterspiele, die ich quasi so miterleben darf. Und ja, ich habe Sommerspiele schon erlebt, Winterspiele noch gar nicht. Und bei mir wurde jetzt immer gesagt, es ist anderes, schon ein bisschen anders als Sommerspiele eben. Und ich freue mich einfach.
Es ist definitiv kleiner, kann ich gleich reingrätschen, weil wir haben es schon vorher in anderen Folgen bei uns thematisiert, Paris erlebt. Es war riesig. Winter ist einfach kleiner, aber es ist mindestens genauso schön. Aber ganz kurz, nimm dir warme Sachen mit, es könnte kalt werden.
Ja, die kriege ich dann hoffentlich, die eine oder andere warme Klamotte. Aber ja, ich habe auch gehört, ist ein bisschen familiärer, ein bisschen in dem Fall so gesehen kleiner, aber nichts an dem Charme, ja, hat's da, also der Charme ist einfach da.
Okay, wir springen mal ein bisschen zurück und zwar 3 Jahre, da waren die European Championships in München. Schon im Vorfeld hattest du angekündigt, dass diese EM der letzte Wettkampf deiner langen Karriere als Turnerin sein würde. Und dann gewinnst du gemeinsam mit dem Team vor heimischem Publikum deine zweite EM-Medaille überhaupt. Am nächsten Tag turnst du dann vor tausenden Fans in der Münchner Olympiahalle am Stufenbarren deine allerletzte Übung als aktive Athletin und wirst danach feierlich vom Publikum verabschiedet. Ich glaube, das perfekte Karriereende wünschen sich alle Sportlerinnen und Sportler. Wie zufrieden bist du mit deinem?
Ich bin vollkommen zufrieden. Also es ist für mich wirklich das perfekte Ende gewesen. Ich konnte es mir selber nie so ausmalen. Ich weiß, dass sicherlich oder die meisten Athletinnen und Athleten beschäftigen sich irgendwann mal im Leben mit dem Karriereende. Und ich habe mir das so nicht ausmalen können. Und das Tolle war einfach dran, ich konnte auf einfach meine Weise aufhören. Ich konnte selbstbestimmt aufhören. Es war ein super emotionaler Wettkampf in München. Vor allem dann mit dem Gefühl, auch jetzt im Nachhinein, jetzt ist es richtig. Das hat sich gut angefühlt und alles drumherum hat gepasst.
Das kann ich mir definitiv vorstellen. Aber jetzt machen wir es mal anders. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Jeder fängt ja irgendwo mal klein an. Du hast mit 4 Jahren im Kinderturnen begonnen in deiner Heimatstadt Tübingen. Bist dann mit 10 Jahren zum Landesstützpunkt gewechselt an das Kunstforum Stuttgart. Wann war dir klar, das ist immer auch meine Lieblingsfrage, weil die wird mir auch oft gestellt, du wirst Profi oder du entscheidest dich dafür, eine Profikarriere zu starten. Wie war das bei dir?
Ja, die Frage ist aber auch, wie man Profikarriere definiert, glaube ich. Also Profi ist ja eigentlich in meiner Definition oftmals, wenn du damit anfängst, Geld zu verdienen oder davon lebst. Aber ich glaube, vielleicht sprechen wir mehr von dem Thema Leistungssport.
Ja, genau. Also wann, ja, ist vielleicht besser. Also wann hast du dich, ja genau, stimmt eigentlich. Wann hast du dich dazu entschieden, das als, oder für dich, war es dann so fließend? Also bei mir, ich könnte es immer nicht sagen. Ich sage immer, ja, schwierig. Ich bin da immer so, war es mit 12, war es mit 13. Ich kann es eigentlich nie so richtig, wirklich festlegen.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich nach der 8. Klasse die Schule gewechselt habe. Ich bin dann von Sindelfingen, wo ich vorher war, auf dem Gymnasium nach Stuttgart gewechselt. Und das war so rund um 2003, glaube ich, so ungefähr grob. Und da würde ich sagen, das war einer der Momente, glaube ich. Also ich glaube, Leistungssport hat schon viel, viel früher angefangen. Also da bin ich ja, so wie du gesagt hattest, im Kunstturnforum gewesen, habe dort viel trainiert. Aber ich glaube, mit dem Schulwechsel war nochmal so der Punkt, so okay, jetzt jetzt ernster. Also davor ja, Leistungssport ja, viel trainiert ja, aber mit dem Schulwechsel, weil ich da auch irgendwie alles hinter mir gelassen habe, meine ganzen Freundinnen und Freunde, die Schule, und habe mich da mehr, viel, viel mehr auf den Sport konzentriert. Da würde ich sagen, ich glaube, das war schon mit einer der Knackpunkte. Okay. Wobei, wie gesagt, Leistungssport hat sicherlich schon früher begonnen. Und da würde ich sagen, das ist so, wie du auch sagst, ein schleichender Prozess. Es ist so, weiß man nicht. Also ich finde, man rutscht manchmal auch in diesen Leistungssport eher mehr hinein. Also außer man entscheidet sich aktiv dagegen.
Und dann ist auch, es also, so. Oder, ja, weil du wirst ja nicht gezwungen. Normalerweise sollte man nicht gezwungen werden, würde ich jetzt mal so einfach ganz klar sagen. Deswegen, das ist so, ja, am Ende irgendwo spielerisch so ein bisschen halt auch. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das, dass das so ein Weg ist.
Ja, also da würde ich sagen, das war so der Moment auf jeden Fall mit dem Schulwechsel, wo ich sagen würde, okay, da habe ich schon mich mehr damit beschäftigt, also mit dem Leistungssport oder mit dem Gedanken, okay, ich will mehr turnen. Und ich finde sowieso, Leistungssport ist irgendwie nie was geradlinig verläuft. Und irgendwie entscheidet man sich ja irgendwie jedes Jahr aufs Neue tatsächlich da dafür.
Richtig.
Du warst ja fast 20 Jahre aktive Turnerin. Da kommt natürlich eine ganze Menge an Wettkämpfen und Titeln zusammen. Du hast in deiner Karriere 13 deutsche Einzelmeisterschaften gewonnen, hast an 8 Welt- und an 12 Europameisterschaften teilgenommen, warst 3-mal bei Olympia. Welches war der schönste Wettkampf deiner Karriere?
Boah, muss ich mich auf eins festlegen?
Das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, ne, für euch Sportler.
Ja.
Absolut, aber wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann würde ich schon sagen, die Heim-EM 2022 in München, wo dann auch mein Karriereende war, weil es eben eine Heim-EM war. Es war, die Bude war voll. Ich habe einen sensationellen, grandiosen Abschied feiern können. Es war super emotional. Es war unglaublich. Da war so viel mit dabei, so Team Spirit und Erfolge und Familie, Freunde, alles drumherum. Also es war einfach ein großes Fest. Also wenn ich mich auf eins festlegen würde, aber ansonsten würde ich natürlich sagen, die Olympischen Spiele, die Wettkämpfe waren natürlich auch alle sehr ergreifend und sehr packend und absolut tolle Wettkämpfe.
Kann ich vollkommen verstehen. Das erste Mal, Olympia war für dich 2012 in London, 4 Jahre später warst du auch in Rio am Start und dann ein drittes Mal, was ich finde, ist immer Wahnsinn, weil viele erleben Olympia vielleicht nur ein einziges Mal, warst du auch nochmal in Tokio 2021 mit am Start. Was oder welche Bedeutung hatte Olympia für dich oder besser gesagt, was bedeutet Olympia für dich?
Jeder Leistungssportler, der mal an einen bestimmten Punkt kommt, also der schon sehr weit kommt in der Karriere, ich glaube, da sind die Olympischen Spiele immer ein Traum. Und das ist auch immer ein Traum von mir gewesen, da einfach dran teilzunehmen, da mit dabei zu sein, das mitzuerleben. Und ja, also ich glaube, jede Teilnahme hatte eine Bedeutung für mich, aber auch eine ganz andere Bedeutung. Und das ist auch irgendwo so ein bisschen gleichzeitig vielleicht auch manchmal so ein Spiegel von meinem persönlichen, aber auch sportlichen Weg, jede dieser Olympischen Spiele. Und das ist einfach großartig, damit da Teil davon zu sein, also Teil von sowas Großem und mit dabei zu sein, das mitzuerleben. Und die werden einfach immer einen ganz besonderen Platz in meinem Leben haben. Und ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ich bin hier in meinem Wohnzimmer und ich habe nicht so viel, irgendwie Urkundenmedaillen habe ich hier gar nicht. Die sind alle bei meinen Eltern. Aber ich habe hier 3 Bilder hängen und das sind die Bilder oder die Poster von den Olympischen Spielen, von den 3, die ich mit dabei war. Also da haben sie schon eine große Bedeutung.
Ja, cool, muss ich gleich lachen, weil bei mir oder bei uns zu Hause ist nichts. Wenn du bei uns in die Wohnung gehst, du wirst nie sagen, hey, der war bei Olympia oder der macht Sport oder sonst irgendwas. Du findest bei uns nichts, weil ich bin da halt auch irgendwie, ich weiß nicht. Das ist zum Teil bei meinen Eltern, der größte Teil ist aber im Keller, ganz ehrlich gesagt. Aber ich weiß, wo alles ist. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig.
Ja, ich verstehe das vollkommen. Also so richtig raushängen oder irgendwie, also man, wenn man sich jetzt nicht irgendwie mit Spielen beschäftigt, mit den Olympischen Spielen, das können es auch einfach 3 Poster oder 3 Bilder sein, die so ein bisschen da dran hängen, aber ja.
Gibt's was dir von den Spielen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Boah, ist vieles, ja. Aber ich glaube vorneweg tatsächlich das Olympische Dorf. Das ist so das erste Mal, wenn ich denke, so 2008, wo ich die Spiele so ein bisschen näher oder hautnah erleben durfte, war für mich das Olympische Dorf das, was mich so geflasht hat. Also dieses Miteinander, dieses alle Sportler kommen und sind Teil eines Großen und jeder möchte quasi, dass diese Olympischen Spiele zu seinem besten Ereignis in seiner Karriere wird. Und man hat irgendwie so dieses Gefühl, ja, wir sind alle Teil von was ziemlich Großem. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Also ich war das auch so beeindruckend, dass es da so eine riesige Mensa gibt, dass es da so viel Essen gibt für alle.
Ja, alle, ich finde ja, so geil. Aber in jeder Folge.
Würde ich zu 100%, das unterschreibe ich mir zu 1000%. Das war bei mir bei meinen ersten.
Ich muss mal in diese Mensa. Irgendwie muss ich mich da reinschleusen. Nein, also
beim ersten Mal, weil ich war maximal überfordert. Du stehst dort da und denkst dir, was ist da los? Wie viele? Und jetzt ist es ja bei euch, ist halt, wir haben es ja vorher schon gehabt, nochmal viel größer. Also es ist halt einfach nochmal deutlich größer. Aber trotzdem, das ist einfach, ja. Das ist
ja.
Cool.
Es ist alles irgendwie, es fing an von der Einkleidung über, da kommst du dann hin ins Dorf und hast so eine coole Bettdecke auf deinem Bett liegen und dann, ja, und dann kommst du in diese Mensa und das ist so krass, also das ist so Olympische Spiele und natürlich dieses Thema Ringe, also Olympische Ringe, das ist so das, was irgendwo überall ist und das ist das, was ausmacht und man will dann irgendwie am liebsten alles, was diese Ringe hat und dann will man irgendwie alles mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir so ergeht, Felix, ob du das irgendwie so auch hattest, also.
Ja, das ein oder andere Mitbringsel haben wir schon auf jeden Fall mit dabei, das war schon auch immer so und das ist, das ein oder andere fährt auch irgendwie immer noch mit. Gut, bei uns im Kraftraum hängt der Plakat von, ich weiß es nicht, irgendwo, ich glaube von Turin oder so, also das, weiß ich nicht, das, ja, ist dann einfach schon irgendwie cool, ja, muss man definitiv so sagen. Jetzt hat ganz anders und nicht ganz anders, ein kleines bisschen, das finde ich aber gar nicht so klein, wenn wir gleich zu der Zahl kommen. Kleines Olympia-Feeling gibt es ja für viele Amateur-Turnerinnen und Turner auch in 2 Wochen. Dann findet das internationale deutsche Turnfest in Leipzig statt. Und da war ich schon kurz, wo ich das gelesen habe, geflasht so ein bisschen. 80.000 Sportlerinnen und Sportler werden erwartet. Die letzte Ausgabe des Turnfests war leider Corona-bedingt schon vor 8 Jahren. Du warst damals auch selber aktiv sozusagen am Start. Bei der deutschen Meisterschaft bist du der Dritte geworden im Mehrkampf. Was macht den besonderen Charme dieses Turnfests aus? Also wie gesagt, 80.000 finde ich schon irgendwie so krass oder stelle ich mir das jetzt nur zu krass vor?
Nee, es ist tatsächlich ziemlich krass, weil es einfach ein Riesenfest ist, so wie es heißt, ein Turnfest. Ein Fest, wo tatsächlich Profis oder eben auch Leistungssportler und Breitensportler und Sportlerinnen zusammenkommen. Also das ist wirklich so ein, alle kommen dorthin und wollen sich bewegen. Es ist auch so ein bisschen vielleicht auch wie so eine Bewegungskultur, mehr als tatsächlich der Wettkampf. Also alle kommen dorthin und machen irgendwelche Wettkämpfe. Also es gibt ja wirklich unterschiedlichste Formate beim Turnfest, eben von den deutschen Meisterschaften im Turnen bis hin zu einem Jahn-Wettkampf. Also Jahn-Wettkampf ist etwas, wo Turnen und Leichtathletik und sowas verbunden wird, also mit verschiedenen Disziplinen. Ja, das ist wirklich ein Riesending und das ist, glaube ich, einzigartig, dass es da so ein großes Fest gibt, so eine große Veranstaltung, wo da alle zusammenkommen und alle, die was ein bisschen was mit dem Turn zu tun haben, da auch ja sich bewegen können, teilnehmen können an verschiedenen Wettbewerben und eine gute Zeit zusammen haben. Und ich erinnere mich immer noch früher, dass viele Vereinsmitglieder oder auch heute noch, also man geht dorthin und naja, so viele Übernachtungsmöglichkeiten gibt es ja nicht, dass die Leute dann eigentlich in den Schulen übernachten, also wirklich mit so Schlafsäcken und Isomatte und wirklich so Lager in den einzelnen Klassenzimmern unterzukommen, weil ja, es sind halt wahnsinnig viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Das hört
und ich fand das, also ich fand das schon auch immer cool, also es war immer schon ein interessantes Gefühl dort bei so einem Turnfest mit zu turnen.
Also du hörst dich auf jeden Fall sehr begeistert an. Also ich hoffe, dass man das ein oder andere mitbekommt, weil wie gesagt, finde das schon irgendwo beeindruckend, ganz klar.
Beeindruckend ist ein gutes Stichwort. Du hast ja neben deiner Leistungssportkarriere auch noch ein Studium absolviert. Das hast du vorhin schon mal kurz gesagt. Du hast im Herbst 2009 begonnen, an der Universität Stuttgart Technische Biologie zu studieren. Hast dann 2020 deine Masterarbeit über Zellbiologie an neuen Formen der Krebstherapie geschrieben und hattest dann ein Jahr später deinen Masterabschluss in der Tasche. Du durftest als Studentin auch an der Universiade teilnehmen. Das ist sozusagen Olympia für alle Studierenden aus aller Welt. Du warst zweimal dabei, das erste Mal 2013 im russischen Kasan und das zweite Mal 2017 in Taipei in Taiwan. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, die nächste Ausgabe der FISO World University Games, wie die Universiade inzwischen offiziell heißt, findet in wenigen Wochen hier bei uns in Deutschland statt, nämlich in der Region zwischen Rhein und Ruhr und in Berlin. Wir hatten im vergangenen Jahr Niklas Berger, den CEO des Events, zu Gast. Kim, wie waren deine Teilnahmen an den Universiaden und warum freust du dich auf die diesjährige FISO World University Games in der Rhein-Ruhr-Region und in Berlin?
Ja, du hast es gesagt, es sind quasi die Weltspiele der Studenten, so eine kleine Olympische Spiele. Es sind, glaube ich, ein bisschen weniger Sportarten, alles ist ein bisschen kleiner, aber es hat auf jeden Fall diesen olympischen Charakter oder dieses Flair und die Atmosphäre. Bloß alles ein bisschen entspannter. Es ist nicht so sehr in der Öffentlichkeit, es geht bisschen mehr um den Spaß, um das mitzunehmen. Und ich hatte da einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich hatte eine tolle Zeit dort, ich habe tolle Erinnerungen, ich habe Freundschaften geknüpft, die bis heute halten. Und das fand ich toll. Und da kommt eben Sport und Bildung kommt da zusammen und alle sind ja ambitionierte Sportler, aber wollen auch in ihrem Leben was erreichen, in ihrer Bildung, auf ihrem Bildungsweg, auf ihrem Karriereweg. Und da alle zusammenzukommen, ist toll. Und ich freue mich natürlich dann jetzt die FISO Games in Deutschland zu haben bei uns. Und ja, das ist natürlich ein großes sportliches Event. Und eben diese Kombination aus Leistungen, Lernen, aber auch Gemeinschaft, das bei uns in Deutschland zu haben, ist toll. Also ich glaube, wir können uns alle auf eine ganz tolle Zeit freuen und tolle Wettbewerbe und einfach eine tolle Veranstaltung.
Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann hört doch in die Folge mit Niklas Berger nochmal rein.
Vor allem, ich freue mich ja auch, weil ich auch einen aktiven Part habe. Also in der Form, dass ich vor Ort sein werde und die Turnwettkämpfe und auch die rhythmischen Wettkämpfe begleiten werde als Co-Moderatorin oder auch als sogenanntes Field Talent, dass man quasi rumläuft und Interview führt. Und ich werde tatsächlich die ganze Zeit über 12 Tage, glaube ich, werde ich vor Ort sein.
Cool. Ja, Kim, du, oder man merkt es eigentlich schon, ich glaube Turnen, aber das ist für dich Leben, muss ich fast sagen. Du hast immer betont, dass Turnen für dich die schönste Sportart der Welt ist. Ich glaube, ja, das Gleiche würde ich sagen, dass Rodeln die schönste Sportart der Welt ist. Aber ich glaube, wenn man wahrscheinlich irgendeinen Sport macht und da sein Leben opfert, ist verkehrt, aber da seine ganze Kindheit reinsteckt und das Ganze einfach so macht, würde man das wahrscheinlich immer sagen. Aber ja, nichtsdestotrotz war deine Karriere, wie wahrscheinlich bei vielen anderen Sportlern auch, mit vielen Entbehrungen, Schmerzen, Verletzungen verbunden. Du hast das sehr eindringlich in deinem Buch beschrieben, Kim Bui, 45 Sekunden. Finde ich eigentlich, ich habe es ja schon gewusst, aber wo ich das nochmal so überlegt habe, es könnte bei mir eigentlich auch fast so sein, Felix Loch, 50 Sekunden quasi im Eiskanal, ja, weil länger fahren wir da auch nicht runter bei einer Fahrt. Könnte man vielleicht auch machen, aber nein, ich nehme dir deinen Titel natürlich nicht weg. 45 Sekunden deshalb, ich habe es ja gerade schon gesagt, weil der Wettkampfübung bei dir eben nur 45 Sekunden dauert. Aber dahinter stecken so viel Willen, Leidenschaft, stundenlanges Training Tag für Tag. Auch in der Doku Hunger für Gold, die du gemeinsam mit der ARD gemacht hast, thematisierst du die Schattenseiten vor allem auch des Leistungssports und sehr sensible Themen wie Sexualisierung, Essstörung, seelischen Missbrauch und Zukunftsängste. Was war für dich der Hauptgrund und warum, bist du damit auch vor allem mit deiner ganzen Geschichte, mit deiner ganzen Karriere so an die Öffentlichkeit gegangen? Was war der, wirklich dieser Grund, warum du das gemacht hast?
Also der Grund war, dass der Autor mich angesprochen hatte und gesagt hat, hey, du hast so eine interessante Geschichte, ich würde gerne ein Buch über dich schreiben. Das war nie irgendwo ein Wunsch oder ein Traum von mir, eine Biografie zu veröffentlichen. Vor allem, ich dachte so, naja, was habe ich denn schon mit Anfang 30 zu erzählen? Also andere schreiben eine Biografie, da sind sie 60, 70, 80 Jahre alt und können auf ein ganz bewegtes Leben zurückblicken. Und ich bin Anfang 30, aber er hat mich da sehr überzeugen können, also wollen erstmal und dann können auch mit dem Verlag zusammen meine Geschichte zu schreiben, weil es halt eben sehr viele Facetten gibt, die das beinhalten. Und du hast gesagt, eben, das, wir sehen oftmals als Zuschauer viel mehr die Sonnenseiten eines Leistungssportlers. Wir sehen, da kommt jemand, geht zum Wettkampf und feiert eben dann vielleicht auch einen super Erfolg. Vielleicht lief es an dem Tag nicht ganz optimal, aber trotzdem ist er trotzdem ins Ziel gekommen. Also es gibt ja verschiedene Punkte, aber das, was dahinter steckt, die ganze Arbeit, das Training, durch Täler, die man gegangen ist, und das wird nicht allzu oft thematisiert. Und da habe ich gesagt, okay, also der Autor sagt, okay, du hast eine Geschichte, die können wir erzählen. Und ja, und dann kam so nach und nach eins zum anderen. Und das auch zum Beispiel eben das Thema meiner Essstörung, das war am Anfang nie ein Thema, das wusste auch keiner. Und mit dem Buch und mit den Gesprächen kam dann so für mich dieses Gefühl, also okay, ich schreibe jetzt eine Biografie, ich werde wahrscheinlich so schnell nicht nochmal eine Biografie schreiben, es gehört aber zu meiner Geschichte dazu, um die zu erzählen, um dass sie vollständig ist. Und das ist etwas, ich finde, über solche Themen auch zu sprechen, dem vielleicht auch irgendwo ein Gesicht zu geben, ist, glaube ich, heutzutage auch gar nicht so unwichtig. Vor allem, weil sich dann auch viele Leute nicht so alleine fühlen. Ich habe das Gefühl mit meiner Geschichte, dass ich ganz vieles irgendwie erlebt habe und irgendwie immer so ein bisschen alleine dastand. Klar, ich habe es auch nicht irgendwie breitgetreten. Aber diese dann einfach zu erzählen und auch eben dieses Gefühl zu sagen, okay, hey, ihr seid nicht alleine da draußen. Ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, vielleicht auch vor allem Leistungssportlern, wo man da irgendwo ähnliche Parallelen hat eben in der Leistungssportkarriere, dass, ja, dass ich da einfach das loswerden wollte und habe natürlich dann eben auch viel Zuspruch dafür tatsächlich bekommen, was mich darin eben bestärkt, meine Geschichte erzählt zu haben. Aber das war irgendwie nie so ein innerlicher oder ein Gefühl von mir heraus. Also das war echt so, der Impuls kam von außen und dann habe ich mich dem so ein bisschen hingegeben tatsächlich.
Ich wollte gerade fragen, weil du sagst, du hast viel Zuspruch bekommen. Was waren so die wichtigsten oder auch krassesten Reaktionen darauf, dass du deine Geschichte dann erzählt hast?
Ich glaube, die wichtigsten Reaktionen waren tatsächlich eben, ja, dass sich Leute dafür bedankt haben, dass ich den Mut hatte, meine Geschichte zu erzählen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dass sie sich eben nicht alleine fühlen. Das waren echt so Momente, wo ich mir dachte so, wow, krass, das hat mich bestärkt innerlich. Und ja, krasse Reaktionen. Klar, gibt's auch viele Kritiker, die mich vielleicht in gewisser Weise auch irgendwo mundtot machen wollten, die das einfach doof finden und mir einfach echt übel nachgeredet haben. Also das gibt's natürlich auch.
Das, ja, find ich wirklich mega, mega stark, dass du das, wie soll ich sagen, so gemacht hast. Am Anfang habe ich jetzt kurz auch vorher, ja, dachte, okay, ich würde meine Geschichte wahrscheinlich auch auf 3 Seiten runterschreiben können. Wenn ich es jetzt selber machen müsste. Aber wenn man da natürlich jemanden an der Seite hat, so einer hilft einem natürlich auch. Das, glaube ich, ist schon ganz, ganz wichtig. Weil selber kriegst du das. Also, wie gesagt, ich glaube, ich würde hier 3 DIN A4 Seiten schreiben. Hurra, bin fertig.
Ich glaube, da könnte man schon das 10-fache draus machen oder 100-fache.
Ja, aber da brauchst
Felix.
Du halt jemanden, der das halt einfach mit dir zusammen halt einfach macht. Aber bei mir wird es halt ein Taschenbuch werden.
Bei mir ist es auch ein Taschenbuch, aber es ist halt ein bisschen dickeres. Aber es ist so, ja also ich habe mir das nie vorstellen können. Aber wenn du eben einen Autor hast, der sich dafür interessiert, der sich für deine Geschichte interessiert. Vor allem, ich war auch am Anfang so ein bisschen skeptisch. Andreas Madley heißt mein Autor, der dann gar nichts vom Ton kannte und wusste. Und überhaupt nicht von Leistungssport. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie wird das? Also der kann doch gar nicht so viel wissen. Aber genau das hat's ausgemacht, eben, dass er gar nicht davon kommt und das irgendwie aus einer ganz anderen Perspektive erzählen konnte. War auch total spannend für mich.
Ja, und dann wüsstest du auch in deinem Buch oder ja, wie du darüber sprichst, finde ich einfach wirklich stark. Und man sieht's ja, glaube ich, schon in den letzten Jahren, sind ja, sag ich mal, gegenüber dem deutschen Turnerbund, dem DTB, immer mehr, ja, wie soll ich sagen, schwere Vorwürfe von Leistungsturnerinnen aufgekommen. Es geht um systematische körperlichen und seelischen Missbrauch. Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Der DOSB hat ja diesen Safe Sport Code, wie soll ich sagen, im letzten oder im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Glaubst du, ist das der richtige Weg, dass man dort einfach wirklich vorankommt?
Ich finde es erstmal richtig und gut, dass es diesen Safe Sport Code gibt, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Meilenstein, den wir da bekommen haben. Ich glaube aber, dass ganz wichtig ist, dass das Ding am Ende nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch wirklich irgendwo umgesetzt wird, konsequent gelebt wird, aber auch kontrolliert wird. Und in Bezug auf den Turnsport, was es da auch eben an Veränderung braucht, ich glaube, wir brauchen da eine echte Kulturveränderung. Also, dass wir da auch wirklich, dass die Leute weniger Angst haben, dass man mehr in den Dialog geht, dass man miteinander spricht, dass man miteinander arbeitet. Und ich glaube, das ist oftmals auch im Sport so, Athletinnen und Athleten müssen eben auch irgendwo als Menschen gesehen werden und nicht nur als Leistungserbringer, als Medaillenlieferanten.
Maschinen.
Also Maschinen, ja, genau. Ja. Also am Ende sind wir trotzdem auch alles nur Menschen. Und das ist es, glaube ich, was man oftmals in dieser ganzen Debatte auch nicht vergessen darf. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die einfach wichtig sind.
Und es braucht so Leute wie dich, muss ich einfach so sagen, die dann halt auch das thematisieren. Also wie es das du gemacht hast, bei im Buch oder auch bei der Doku, wenn du solche Leute nicht hast, die da auch vorangehen, weißt du, irgendwer muss ja mal was sagen, weil wenn alle immer am Ende den Mund halten, wird sich nie was ändern.
Ja, ich bin da voll dankbar dafür, dass ich das gemeinsam mit der Miri Neureuther machen durfte, ja, die Doku, weil wir das auch aufzeigen, dass es nicht nur in meiner Sportart ist, sondern es ist sportartübergreifend. Es ist nicht etwas, was nur aufs Turnen bezogen ist oder auf solche körperbetonenden Sportarten, sondern halt eben auch im Leistungssport einfach irgendwo ein Thema ist.
Ja. Du warst ja jahrelang im DTB als Athletenvertreterin aktiv und hast dich für alle deutschen Turnerinnen und Turner eingesetzt. Jetzt engagierst du dich sogar international für die Belange aller AthletInnen, denn du wurdest im vergangenen Jahr in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees, kurz IOC, gewählt. 10.500 Athletinnen und Athleten haben ja an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen und neben viel Sport und sicherlich auch ein wenig Party waren sie alle aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und ihre Vertreter ihren Vertreter zu wählen. Wie können wir uns so eine Wahl im olympischen Sport vorstellen? Und vor allem, wie hast du in Häkchen Wahlkampf gemacht?
Erstmal vorweg, die IOC-Athletenkommission ist eine 23-köpfige Kommission aus Athletinnen und Athleten, die von den Athleten selber gewählt werden. Bei den Olympischen Spielen, also alle 2 Jahre, finden Wahlen statt. Bei den Sommerspielen werden 4 neue Mitglieder gewählt, weil dann auch 4 alte Mitglieder quasi ausscheiden. Bei den Winterspielen sind es 2. Und das war auch ganz, ganz verrückt. Ich bin gefragt worden, eben auch vom DOSB, ob ich mir das vorstellen könnte, weil Britta Heidemann, meine Vorgängerin, turnusgemäß zu den Spielen in Paris ausgeschieden ist. Und damit wird auch ein Platz wieder frei für Deutschland. Also es kann immer nur eine pro Nation in der Athletenkommission sein. Und dann habe ich mir das angeschaut und war dann auch am Anfang tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil ich so, boah, IOC, also es ist ja ein bisschen, ja, manchmal auch negativ behaftet bei uns. Und dann habe ich mich damit erstmal beschäftigt und dachte mir so, okay. Habe dann auch viele Gespräche geführt und war dann am Ende so, doch, ich kann es mir vorstellen. Also das ist was ich mir vorstellen kann. Und dann werde ich jetzt einfach mal meinen Hut in den Ring werfen, was dann auch gar nicht heißt, dass ich auch gewählt werde, weil es sind am Ende wirklich, wir waren 30 Kandidaten, Kandidatinnen für 4 Plätze. Und da war ich so, wow, okay, die Chance, keine Ahnung, wie sie stehen werden, aber ich werde mein Bestes geben und werde dann eben Wahlkampf machen in der Form. Es ist ja auch nicht so viel erlaubt. Also man darf, die Wahl findet bei den Olympischen Spielen selber statt. Und von dem Moment an, wo das Olympische Dorf geöffnet wird, bis, glaube ich, ein paar Tage vor der Abschlussfeier. Und so lange dürfen alle Athletinnen und Athleten kommen und wählen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo treffe ich die meisten Leute? Wo kann ich die am besten abpassen?
In der Mensa.
Richtig, vor der Mensa.
Yeah.
Genau. Und es gab auch wirkliche Bereiche. Es gab auch eben so Zonen, wo man Wahlkampf machen durfte oder auch eben nicht. Und das war so quasi so der Bereich vor der Mensa. Da durfte ich stehen, vor dem Eingang oder vor dem Fahneneinlass. Das war quasi noch so, ich glaube, 50 Meter bis zur Tür. Diesen Abstand musste ich wahren. Also 50 Meter davor durfte ich mich hinstellen und durfte Wahlkampf betreiben. Hab dort da wirklich jeden angelabert, der mir über den Weg kam. Und es ist tatsächlich so, wenn die Athleten in die Wahlurne schreiten und da wählen, also jeder hatte auch 4 Stimmen, also ja, man durfte mit 2-4 Stimmen abgeben, hat er so einen grünen Punkt auf die Akkreditierung bekommen, dass quasi die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dort stehen und wissen, aha, okay, die Leute haben schon gewählt. Und für mich war das natürlich auch das Signal, okay, die haben schon gewählt, die brauche ich gar nicht anzuquatschen. Und dann war das am Ende so, dass ich einfach immer nur diesen Scan-Blick auf diese Akkreditierung hatte und immer nur geguckt hatte, wo ist dieser grüne Punkt? Und wenn da keiner grüne Punkt hatte, bin ich sofort draufgegangen und
mich
draufgestürzt. Und genau, direkt draufgestürzt und gesagt habe, okay, warst du schon wählen? Nein, okay, dann folgendes. Und dann habe ich ja, das ist ein bisschen so wie eine Kassette gewesen, ich das abgespult habe, so nach dem Motto, okay, habt ihr schon gewählt? Nein, okay, hier die IOC-Athletenkommission und geht da wählen, das ist wichtig und vor allem, ja, ich möchte mich da für euch einsetzen, ich möchte ja mich für die Interessen, für die Rechten und Pflichten und Mitsprache der Athleten einsetzen und wählt mich am besten und dann gibt's auch noch ein schönes Goodie, also für alle, die da wählen waren, man muss ja die Sportler, Sportlerinnen auch irgendwie natürlich animieren oder einen Anreiz setzen, da gab's auch eine coole Cap, die man dann mitnehmen konnte als Mitbringsel für zu Hause zum Beispiel, ja. So sah mein Wahlkampf aus und am Ende ist es tatsächlich, hat es sich ausgezahlt, ich stand 3 Wochen lang in Paris im Olympischen Dorf, die meiste Zeit vor der Mensa, hat mein Mund fusselig geredet, aber es hat gereicht und bin da tatsächlich mit den zweitmeisten Stimmen in die IOC-Athletenkommission gewählt worden.
Du hast mir jetzt schon quasi ein bisschen die nächste Frage, wie soll ich sagen, vorweggenommen. Also ich weiß selber, ich habe selbst auch natürlich schon gewählt, so ist es natürlich nicht. Dürfte ja auch schon meine
Ganz
Stimme
gut.
das ein oder andere Mal abgeben. Aber jetzt hat... Du hast gerade gesagt, du hast die zweitmeisten Stimmen, aber wie muss ich mir das dann jetzt vorstellen? Pass auf, du bist jetzt sozusagen Athletenvertreterin. Wie schaffst du das bei diesen, keine Ahnung, wie viel tausend Sportlerinnen, Teilnehmern oder Sportlerinnen und Sportlerinnen über sehr, sehr viele Sommer- und Wintersportarten, die verschiedensten Anliegen der Athleten auf der ganzen Welt, die mir es also gibt ja, da hat ja jeder unterschiedliche Meinungen. Wie bekommst du die zusammen und wie vertrittst du die dann am Ende beim IOC?
Ja, du hast recht, es sind sehr, sehr viele Leute, aber es ist ja so oftmals wie in anderen, wie soll ich sagen, anderen Gruppierungen oder anderen auch immer, es ist so ein bisschen so von oben herab und wir sind die IOC-Athletenkommission und natürlich hat jedes Land, jedes NOK ja auch seine eigene Athletenkommission mit einer Spitze, also mit jemand, der das anführt und zum Beispiel haben wir jetzt im Juni das Internationale Athletenforum. Da sind alle Athletenvertreter der NOKs eingeladen zu kommen und dann gibt's eine große Veranstaltung zum Austauschen, zum Weiterbilden, zum Mitmachen und dann kommt man da in den Austausch. Und ich glaube, was einfach auch wichtig ist für mich, um mit den Athleten irgendwie oder denen Interessen zu vertreten, ist einfach viel zuzuhören, viel auf die zuzugehen und zu gucken, hey, was sind deren Probleme, was sind, wo hapert's, wo kann man unterstützen? Und was ich aber total spannend finde, also ich meine, das sind wahnsinnig, wir sind verschiedene Kulturen, verschiedene Sportarten, so wie du gesagt hast, also ganz, ganz unterschiedlich und oftmals schauen wir, finde ich, sehr viel aus der deutschen Brille heraus, wir sind da sehr privilegiert. Ich glaube tatsächlich, es gibt auch manche Länder, die noch nicht mal eine wirklich funktionierende Athletenkommission haben. Also da werden Athleten kaum bis wenig oder bis gar nicht in deren NOKs gehört. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht immer so einfach. Aber ich glaube da wirklich, vielleicht ist auch meine Aufgabe, so ein bisschen eben auch Brücken zu bauen, da vielleicht, ja, einfach Unterstützung zu geben. Und das ist, ja, die Aufgabe der Athletenkommission. Aber auf der anderen Seite auch, ich meine, ich bin tatsächlich in dem Fall, was viele manchmal verwechseln, dass ich quasi die Vertreterin Deutschlands bin. Umgekehrt, ich bin quasi die Vertreterin aller Athletinnen und Athleten der Welt und trage auch so tatsächlich dieses olympische Gefühl, diese olympische Bewegung in mein Land. Das ist auch so, da sehe ich mich auch als Multiplikator in der Hinsicht.
Du durftest ja dann im März auch mit abstimmen, wer zukünftig den womöglich wichtigsten Posten im Weltsport besetzen darf, nämlich wer Präsident oder Präsidentin des IOC wird. 12 Jahre lang hatte diesen Posten ein Deutscher inne, Thomas Bach. Nun hat die IOC-Session Kirsty Coventry zur neuen Präsidentin gewählt. Durch diese Wahl gibt es gleich zwei Premieren. Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze des IOC und zum ersten Mal handelt es sich um eine Person aus Afrika. Denn Kirsty Coventry kommt aus Simbabwe. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten mit ihrem Vorgänger. Genauso wie Thomas Bach ist sie Olympiasiegerin, nämlich im Schwimmen. Bei den Spielen von London 2012 hättet ihr euch vielleicht im Olympischen Dorf über den Weg laufen können, denn damals habt ihr beide teilgenommen und nach ihrer aktiven Sportkarriere wechselte Coventry in die Politik und ist seit 2018 Sportministerin von Simbabwe. Du hast in einem Interview nach der Wahl gesagt, du freust dich über den Ausgang der Wahl. Was erhoffst du dir von Kirsty Coventry und ihrer Amtszeit als IOC-Präsidentin?
Ja, also ich habe jetzt ein bisschen mal so die reinschnuppern dürfen. Ich bin noch nicht so lange dabei. Das IOC ist ein wahnsinnig großes Schiff und ich glaube, dieses Schiff zu führen und zu lenken, auch in vor allem in diesen doch manchmal sehr schwierigen politischen Zeiten, finde ich, also da wirklich, da braucht es viel Stärke, aber auch vielleicht den Mut, um Themen anzupacken, an die anzugehen, vielleicht aber auch unbequeme Themen. Und ja, da hoffe ich auch natürlich dadurch, dass sie auch Athletin war und auch natürlich ich aus Athletenperspektive spreche, dass sie natürlich da auch die Athletenrechte da viel, viel mehr ja mit ins Zentrum nimmt, rückt und ja eben auch viel für Themen für Athleten macht.
Ja, das IOC wird ja bei uns in Deutschland teilweise auch kritisch gesehen. Ich habe mich ja auch schon das ein oder andere Mal kritisch, muss ich ja fast sagen, geäußert. Welche Teile dieser Kritik hältst du für gerechtfertigt? Also was ist deiner Meinung nach dort dran oder nicht dran am IOC? Was läuft gut, was läuft schlecht sozusagen? Du hast gerade gesagt, du bist schon ein bisschen... Jetzt hast du schon was miterlebt. Ist das alles gerechtfertigt oder sind wir da, wie es das du vorher auch schon mal gesagt hast, oftmals zu deutsch?
Teils. Also ich finde schon, dass wir manchmal ein bisschen zu deutsch sind und ich würde mir manchmal wünschen, also ich habe mir das selber angeschaut dort und ich war sehr, wie soll ich sagen, beeindruckt von der Arbeit und von den Leuten, die vor Ort sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich würde am liebsten alle Kritiker gerne in so ein Boot packen und mitnehmen ins IOC, dass sie sich das mal anschauen. Habe ich vielleicht nicht immer die Möglichkeit, aber das wünsche ich mir manchmal, weil ich finde eben, dass manche Dinge nicht so gerechtfertigt sind. Klar, es ist ein großes Schiff, deshalb ist es vielleicht das Thema ein bisschen Intransparenz, vielleicht auch irgendwo Machtstrukturen, vielleicht auch manchmal diese fehlende Nähe eben zu Athleten oder vielleicht in dem Fall zur Basis irgendwo. Aber ich glaube, es gibt schon viele Dinge, die auch in eine richtig gute Richtung gehen und auch Entwicklungen, wo ich sagen würde, ja, das ist gut für den Sport, es ist hilfreich und wie gesagt, es ist ein großes Schiff, also wir kritisieren viele Dinge, aber es gibt auch andere Länder, die das für sehr, sehr gut halten, was das IOC macht oder wie das IOC ist, weil sie nicht die ganzen Möglichkeiten haben. Und ja, wir sind schon einfach sehr deutsch, wir meckern sehr viel. Und ja, vielleicht muss man da auch manchmal differenzierter einfach auch hinschauen können. Der Sport, der muss sich weiterentwickeln. Also unsere Welt bleibt auch nicht stehen, die verändert sich. Ich glaube, dass das IOC, was in solchen Themen angeht, zum eben dieses Vertrauen wiederherzustellen, aber auch irgendwie dieses Thema Klimawandel ernst nehmen, Athletenbeteiligung, sowas wird schon auch immer umgesetzt, aber auch E-Sports Games, also Digitalisierung, das ist etwas, was sie schon wirklich sehr viel angehen und das auch anpacken. Also es gibt immer eine positive Seite und immer eine negative Seite, aber wir Deutschen neigen oftmals dazu, dann immer gerne diese negative Seite uns genau herauszupicken und dann nochmal genauer hinzuschauen und dann nochmal, ja.
Dagegen sein ist immer einfacher als wie dafür. Ja. Also wie halt auch, wir sind ja heute beim Thema, wie auch eine Olympia-Bewerbung. Dagegen ist immer leichter, als wie die Leute dafür zu begeistern.
Ja,
also
aber
das habe ich ja... schon öfters erlebt. 2014 hier bei uns, 2018. Also
ja, warum können wir nicht die schönen Seiten einfach mal hervorheben? Also mal wirklich nur die schönen Seiten. Wenn wir es schaffen, immer nur die negativen Seiten herauszupicken, dann können wir doch auch mal gucken, dass wir nur die schönen Seiten herauspicken. Aber so ist es halt auch irgendwie so ein bisschen in der medialen Landschaft bei uns. Also du sagst, es ist immer einfacher dagegen zu sein. Also immer, das sorgt in gewisser Weise für Schlagzeilen. Und ja, dann versuchen wir es doch mal in die andere Richtung zu machen.
Du hast meine nächste Frage auch schon eben quasi beantwortet in deiner Aufzählung mit Klimawandel und E-Sports und Digitalisierung. Ich wollte nämlich wissen, was aus deinen Augen die größten Aufgaben sind, vor denen das IOEC jetzt in der Zukunft steht.
Das ist definitiv so, ja. Also Nachhaltigkeit, Klimawandel, aber auch Digitalisierung, E-Sports Games, das sind die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, ganz, ganz explizit auch. Ja, das ist für uns vieles auch neu, aber es ist spannend, weil das sind Felder, die in Zukunft definitiv, glaube ich, ziemlich groß werden.
Ja, ich bin ja, wie gesagt, wir haben vorher über Kritik gesprochen, aber ich sehe es schon auch, wenn wir jetzt sehen, wir haben Olympische Spiele 2030 wieder in Frankreich, wo wieder alte Sportstätten sozusagen verwendet werden, die jetzt sowieso immer noch in Gebrauch sind, ist das ja, sag ich mal, definitiv der richtige Schritt, auch mit Salt Lake 2034, wo wir 2002 schon mal Olympische Spiele hatten, ist es ja, glaube ich, genau, zumindest im Wintersport, so sehe ich, der richtige Weg, dass man wieder dahin geht, weil gerade im Wintersport, jeder weiß es, Klimawandel, werden die Probleme in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer größer, dass wir Olympische Spiele oder generell Wintersport noch betreiben können. Mhm. Und gerade da ist es, glaube ich, genau richtig, dass du dann wieder dahin gehst, wo diese Sachen, also Sachen, Sportstätten im Endeffekt schon vorhanden sind, dass ich nicht alles neu baue, sondern einfach Sachen oder Sportstätten einfach auf dem aktuellen Stand bringen. Davon hat jeder was, davon haben die Profis was, davon haben die Kinder was, also der Nachwuchs. Das ist am Ende meiner Meinung nach halt einfach nur eine Win-Win-Situation, die man einfach jetzt nutzen muss.
Du hast vollkommen recht, weil das vor allem im Wintersport definitiv ein viel größeres Thema ist als im Sommersport, eben weil die Winterregionen einfach etwas begrenzt sind, wo es halt noch klimatechnisch möglich ist, den Wintersport auszuüben.
Genau, so schaut's aus. Und wir sind vorher eingestiegen in die heutige Sendung mit den European Championships 2022, wo ich selber mit dabei war. Und ich muss jedes Mal wieder sagen, ich glaube, Linja, wir haben es jede Sendung fast mit den Championships. Das war Hammer. Ich war live vor Ort, am letzten Tag auch nochmal beim Finale der Damen im Olympiastadion. Das war eine unglaubliche Stimmung. Und die European Championships fanden ja damals genau 50 Jahre vor den letzten Olympischen Spielen in Deutschland statt und dann auch noch in München. Seit 1972 gab es keine Olympischen Spiele daher mehr in Deutschland. Jetzt hat sich der DOSB vorgenommen, wir machen es anders. Wir nehmen nämlich von Beginn an alle mit, vor allem die Bevölkerung, und wir lassen die Wünsche der Bevölkerung auch in die Bewerbung mit einfließen. Ich finde das natürlich erstens schon mal super, weil irgendwo viele Meinungen können definitiv auch vieles Gutes beitragen, glaube ich, das ist ganz klar. Aber wie siehst du das? Deutsche Olympia-Bewerbung, wie stehst du dazu?
Ja,
natürlich als Sportlerin.
Ja, sagt man, ja. Olympia zu Hause, natürlich, ich als
gar nicht
Athletin, als Sportlerin durch und durch, natürlich, also absolut. Was gibt's Besseres als Olympische Spiele im eigenen Land? Ich meine, Weltmeisterschaften im eigenen Land sind ja schon toll, aber jetzt dann eben auch noch Olympische Spiele. Und natürlich, also es muss, du hast es vorhin angesprochen, das Thema der Bürger. Bei uns in Deutschland ist das, glaube ich, auch sehr wichtig, die Leute mitzunehmen, dass man da irgendwo den Rückhalt der Bürger hat, dass sie das auch mitwollen, aber einfach Olympische Spiele verbindet. Das haben wir, du hast es, die European Championships angesprochen. Es ist ein tolles Event. Alle kommen zusammen, alle sind begeistert, alle können irgendwo mitmachen. Es gibt so viele Mitmachstationen, gab es da dort im Olympiapark. Und das alles, also ja, natürlich, das brauchen wir wieder in Deutschland. Einfach so eine Sportgroßveranstaltung, eben mal Olympische Spiele. Und wir zeigen das ja auch, dass wir das können. Wir haben ja Sportgroßveranstaltungen immer wieder in Deutschland. Und von dem her, warum nicht auch mal Olympische Spiele?
Da muss ich jetzt ganz kurz noch reingrätschen. Ja, Entschuldigung. Und da finde ich jetzt, wir haben jetzt gerade eine neue Regierung sozusagen, sehr, sehr frisch. Und da finde ich es jetzt einfach, da muss jetzt einfach was passieren, auch von der Seite her, dass Sport ist nicht politisch, doch, Sport ist sehr politisch, dass dort einfach wieder, ja, wie soll ich sagen, viel mehr in den Sport am Ende investiert wird, weil es tut uns allen gut. Also es tut nicht nur mir gut und dass ich irgendwo runterrodeln kann oder du eine Turnhalle hast, wo du schön turnen kannst oder jetzt der ganze Nachwuchs, sondern ich glaube, es würde unserem Land generell gut tun, wenn wir dort einfach wieder mehr machen, mehr investieren. Das hilft nicht nur uns, sondern vor allem den nachfolgenden Generationen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das erhoffe ich mir ganz klar, dass wir da jetzt halt mit unserer neuen Regierung einen gewaltigen Schritt nach vorn machen.
So, ja, Entschuldigung. Sehr gut, Felix.
Welche Stadt am Ende Olympia ausrichten darf, das entscheidet das IOC. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, worauf achtet das IOC dabei und welche Kriterien sind bei der Wahl eines Gastgebers entscheidend?
Ich glaube, die Sache ist etwas komplexer, als dass ich das jetzt so einfach runterbrechen kann. Ich glaube, auf der einen Seite quasi dieses, wie soll ich sagen, vielleicht Spirit, Antrieb eines Landes zählt sicherlich genauso wie aber auch die harten Fakten. Also die harten Fakten wie von, was haben wir dort vor Ort, was gibt es, wie ist es aufgebaut, wie kann das Land das alles stemmen, welche Möglichkeiten gibt es dort vor Ort. Also ich glaube, das kommt alles zusammen. Das ist eine ziemlich komplexe Sache. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so ganz einfach plakativ sagen, okay, die drei Punkte sind wichtig und wenn die erfüllt sind, dann kriegt das Land das.
Jetzt wird's spannend. In deiner neuen Rolle jetzt im IOC, darfst du für Olympia bei uns in Deutschland sozusagen Werbung in Anführungsstrichen machen oder bist du zur Neutralität dort verpflichtet und darfst du am Ende, falls es dazu kommt, auch mit abstimmen oder bist du oder seid ihr da raus?
Also wenn es dann am Ende um die Abstimmung für Deutschland geht, bin ich da raus. Also kann ich jetzt dafür nicht abstimmen, sofern Deutschland eben dann zur Abstimmung steht. Neutralität ist ja irgendwo Teil meines Amtes, aber ich darf mich ja äußern. Also Meinungen haben und sich äußern ist ja auch irgendwo menschlich, das darf ich schon. Aber nochmal drauf zurückzukommen, auf was dem IOC wichtig ist. Ich meine, wir haben jetzt eben Paris, die Spiele sind ein wunderbares Beispiel, das mal nochmal hervorzuheben, zu gucken, dass Infrastrukturen da sind, Visionen da sind, aber auch ja innovative Lösungen. Wenn wir auf das Thema auch Nachhaltigkeit schauen, also dass man da innovative Lösungen macht, das heißt nicht, dass es immer nur Neubauten geben muss oder alte Bauten, sondern auch temporäre Bauten. Also all das kommt da in dieses Thema Olympia-Bewerbung mit rein.
Du bist ja auch mit vielen IOC-Mitgliedern im Austausch und hast da einen guten Einblick. Wie schätzt du denn die internationalen Chancen ein, wenn sich Deutschland um Olympia bewirbt?
Ja, also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele andere starke Mitbewerberstädte, die da mitkonkurrieren. Und ich glaube, was wichtig ist für uns, dass wir uns eben innovativ oder ein innovatives Konzept liefern. Es gibt so viele andere Städte, andere Bewerber. Das IOC wartet nicht unbedingt auf eine Bewerbung von Deutschland. Die Zeiten sind vorbei, dass man sagt, okay, das müssen wir, sondern wir müssen liefern. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was wollen wir? Welchen, nämlich eben auch dieses Thema gesellschaftlicher Impuls, was geben wir unserer Gesellschaft zurück, wofür, warum wollen wir diese Spiele? Und da müssen wir mutig sein, das müssen wir auch klar kommunizieren und Olympia ist eben mehr als nur so ein Event, wo Sportwettkämpfe stattfinden, sondern es ist eben so ein ganz gesamtgesellschaftliches Event und wenn wir da in innovatives, starkes Konzept auf die Straße bringen und das zeigen. Ja, Chancen gibt's immer.
Definitiv, und du kämpfst unter anderem dafür, dass Leistungssport in der Gesellschaft mehr wertgeschätzt wird. Haben wir ja gerade schon ganz kurz gehört. Inwiefern kann so eine Olympia-Bewerbung dann dabei helfen? Ich habe es ja vorher auch schon gesagt, ich erwarte schon einiges jetzt dann demnächst mal, dass dort was vorangeht. Wie siehst du das?
Ja, also das Thema ist ja auch Wertschätzung im Leistungssport. Das ist auch ein Thema, was ich ja ganz viel in meinem Buch mitgebe. Und ich glaube, ja, so eine Olympia-Bewerbung zeigt ja auch, was hinter diesen Medaillen steht. Also eben, es gibt nicht nur die Sonnenseiten, sondern es gibt auch alles, was dahinter ist. Es sind ja auch irgendwo einfach nur Menschen. Es ist ganz viel Arbeit, es ist ganz viel Training. Es sind aber auch Träume irgendwo ja mit dabei. Also und ich glaube, wenn wir da irgendwie Olympische Spiele in Deutschland haben oder auch so eine Olympia-Bewerbung, kann es einfach ganz viel mobilisieren. Weil wir wissen, was die Kraft des Sports einfach bewirkt oder was die Kraft des Sports es kann. Und dass wir das eben auch wieder in die Gesellschaft bringen. Also ja, dass wir da zeigen, Leistungssport ist toll. Also geht in den Leistungssport, bewegt euch,
und
macht mit.
Und lohnt sich.
Und lohnt sich, ja, genau. Solche Sachen, also dass wir das, solche Werte, solche Bilder auch mittransportieren und mitgeben in die Gesellschaft. Und ja, du weißt es ja selber, also ich meine, Wintersportrodeln ist jetzt auch nochmal eher, sag ich jetzt mal, mehr klein, also kleiner als vielleicht andere Sportarten. Und da ist es absolut wichtig, und so eine Olympia-Bewerbung zu haben.
Da kann ich absolut nur mit einstimmen. Und jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, und ich komme wieder zu meinem, wie soll ich sagen, Lieblingspunkt, nämlich am Ende der Sendung dürfen sich alle Gäste, also auch du, einen Song auf unsere Playlist sozusagen aussuchen und ja, mit draufschmeißen. Die findet ihr bei Spotify, unter Deine Ideen, Deine Spiele. Und jetzt ist meine Frage, die ist nämlich sehr einfach. Du hast ja zu deiner Kür wahrscheinlich immer geturnt. Nicht wahrscheinlich, hast du geturnt. Und was war der Song dazu? Oder hast du da verschiedene gehabt? Und würdest du diesen Song auf unsere Playlist mit dazu packen?
Ja, natürlich würde ich sie gerne auf die Playlist mit dazu packen. Und ich hatte tatsächlich unterschiedliche Musiken, aber meine letzte Bodenkür war auf das Lied der Imagine Dragons Bad Liar. Und das war so mein Abschluss. Ich erinnere mich auch wahnsinnig gut in München. Ich habe da, Tränen sind da runtergekullert, als ich meine letzte Bodenübung geturnt habe, die auch ganz arg angekündigt worden ist. Und das war für mich super emotional. Von dem her darf dieses Lied nicht fehlen in eurer Playlist.
Sehr gut.
Sehr gerne.
Felix, wir werden wahrscheinlich beide keine Kühe mehr turnen.
Was? Vielleicht, ich könnte noch mal wechseln, also Sportart wechseln.
Ja, also ich habe zumindest lange Ballett gemacht. Vielleicht krieg ich so einen kleinen Step noch mal rein. Hast du einen Song, den du mit dem Turnen verbindest?
Ich muss irgendwann mal jetzt noch mal genau mir die Playlist anschauen, weil ich habe jetzt langsam Angst, dass ich irgendwann wieder die gleichen Songs drauf
packe. Ich glaube, die ist ziemlich wild, diese Playlist.
Ja, die Playlist ist sowieso sehr wild. Aber dieses Mal packe ich drauf We Are The Champions.
Okay, sehr schön.
Ja,
sehr cool.
Und Ninja, bei dir, wie schaut's aus? Was haben wir
heute? Ich habe mir gedacht, ich nehme was Aktuelles. Wenn ich jetzt eine Kür turnen müsste, dann würde ich das machen zu Lady Gaga, Abracadabra.
Spannend. Die, ja, sehr cool.
Den Song, auf den gehen meine Jungs so ab.
Das
ist lustig, im Auto, da sitzen die drin und machen da voll mit. Sehr schön.
Wir sind damit am Ende angelangt von dieser Folge von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast. Vielen Dank, Kim, für das spannende Gespräch und die tollen Einblicke in deine Karriere als Turnerin und als Athletenvertreterin. Danke, dass du heute unser Gast warst.
Danke, dass ich bei euch sein durfte, und es war total kurzweilig und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Ja, und schön, dass ihr reingehört habt. Wir melden uns in circa 4 Wochen mit einer neuen Folge. Dann sprechen wir mit der ehemaligen Fußballerin Tabea Kemme über Olympia in Deutschland und natürlich über die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz. Also, bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Servus.
Tschüssi.
Ciao.